Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt.
Leg du das Wort des Lebens in unser Herz, in unseren Geist, auch in unseren Körper. Denn nur ein Wort von dir und unsere Seele ist gesund. Hier steht dein Volk, Herr. Wir hören dir zu. Amen. Ganz herzlichen Dank. Was für ein wunderschöner Lobpreis. Dankeschön. Tja, da kann man sich doch nur an den Kopf langen, oder? Wie oft habe ich diesen Satz in den letzten Wochen und Monaten gehört, in ganz verschiedenen Kontexten. Wie kann man nur? Und man greift sich an den Kopf, sagt, wie kann das nur sein? Irgendwelche politische Entscheidungen, was haben wir uns da das Maul zerrissen und uns wie oft an den Kopf gelangt? Oder wenn ich denke so an die Instagrams und TikToks, meine Tochter, unsere jüngste Tochter hat Zwillinge gekriegt im November. Und das ist ja die Generation, die durch Instagram erzogen wird oder TikTok. Und was man da dann so an Ratschlägen bekommt als junge Mütter, da kannst du ja als alter Opa nur an den Kopf langen. Aber wir sind ja nicht dazu angetreten, irgendwo mit in das gleiche Horn zu blasen und irgendwie die Probleme hervorzureden oder zu betonen, sondern wir sind ja ein Volk, das Volk Gottes, das dazu angetreten ist, Lösungen zu bringen. Die Erlösung, die Gott in diese Welt gebracht hat, in seinem Sohn Jesus hineinzutragen in diese Welt. Und hat Gott nicht ein Wort für jede Situation? Natürlich hat er das. Und mich hat diese Haltung, die ich ja ganz viel erlebe, weil ich in der Wirtschaft unterwegs bin, die mit Politikern, Bürgermeistern zu tun habe und die coache in Gemeinden und Kirchen, und überall immer wieder so dieses, wie kann man nur? Und ich sage, Herr, wie gehen wir damit um? Und ich habe dann so in der Gebetszeit einen interessanten Text gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so wenn man betend vor Gott ist, hinhörend, dass dann Gott einen zu einem reden kann. Kennt ihr das?
Ja. Oh, natürlich.
Ist nicht jedem bekannt, dass wir einen redenden Gott haben. Ist einzigartig, gibt es sonst nirgends. Einen redenden Gott, was für eine Gunst, für eine Gnade. Und er gibt uns Impulse. Jeder von uns hat es ein bisschen anders, wie Gott zu ihm redet. Aber du weißt, jetzt habe ich was hineingesprochen bekommen in mein Leben vom lebendigen Gott. Und so habe ich einen Satz gehört aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Und da las ich, Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, als Mose seine Hände auf ihn legte. Da dachte ich, okay, was soll das Ganze? Ist das der neurologische Ansatz Gottes? So Hand drauf und das Gehirn strukturiert sich neu, das wäre doch schön, oder? Aber vielleicht hat es doch irgendwie was mit zu tun und ich habe den Text angeguckt und den Kontext ein bisschen angeguckt und stellte fest, dieser Text spricht hinein in eine Situation, als Mose, so dieser Führer, dieser stabile, gotthörende Mensch, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, dieser altbewährte Mann, der ist von ihnen gegangen. Und sie waren immer noch in der Wüste und die Verheißung war, dass sie nach Eretz Israel, in dieses Land der Verheißung gehen sollten. Aber da waren sie noch nicht. Und jetzt kommt dieser Change. Josua steht plötzlich in der Situation, das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Zwischenzeit. Und da spürte ich und merkte, Gott gibt diesen Text nicht nur so einfach, sondern sagt, da ist Wahrheit drin, Nicht nur für mich persönlich, sondern vielleicht für dich, vielleicht für unsere Gesellschaft. Da ist Wahrheit drin. In diesen Zeiten der Veränderung, in diesen Zeiten, wo wir so dazwischen stehen und sagen, das Bisherige ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Und so zwischendrin fühlen wir uns völlig verloren. Was sollen wir tun? Und Gott sagt, seid erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Zwischenzeit. Es ist uns, glaube ich, bewusst, dass wir auch in der Gesellschaft, in dieser Welt so ein bisschen in der Zwischenzeit sind. Energiewende, politische Systeme verändern sich, die Weltordnung ist eine andere, um mal die ganz großen Hausnummern zu sagen. Aber es gehen ja nicht nur diese großen Hausnummern, wo sich Dinge verändern, so wie es früher war, ist nicht mehr. Und das Neue irgendwie ist auch noch nicht richtig. Wir spüren, da ist noch so viel, was sich verändern muss. Und du stehst zwischendrin. Und ist es nicht auch so für Kirche Jesu Christi? Auch wir merken manches von dem, was wir gewohnt waren und wie es immer gelaufen ist und wie es die Väter und Mütter getan haben. Irgendwie, das ist nicht mehr. Aber ist das Neue schon da? Haben wir wieder einen Raum gefunden, einen Platz, und man sagt, so wird es für die nächsten 100 Jahre funktionieren? Spüren wir auch, vielleicht noch nicht ganz. Und wir befinden uns in der Zwischenzeit. Und noch weiter runtergebrochen, ist es nicht immer wieder im Leben so, dass wir in diesen Zwischenzeiten sind? Pubertät, könnt ihr euch erinnern? Das ist so eine Zwischenzeit. Bin ich noch Kind oder erwachsen? Die Eltern hier wissen es zumindest, wie es sich anfühlt, wenn ihr Teenager habt. Aber wir sind ja die Zeit auch durchlaufen und Gott sei Dank sind wir sie durchlaufen. Und du weißt manchmal nicht, du stehst morgens auf, bin ich Männlein oder Weiblein, was bin ich eigentlich, wo geht's hin? Und du fühlst dich manchmal unfassbar erwachsen und dann willst du wieder behandelt werden wie ein Kind. Zwischenzeiten. Zwischen gibt es ja auch die Third Life Crisis, so um 30 rum, ja. So, wenn ich endlich, muss ich vielleicht doch ankommen. Jetzt bin ich durch die Welt gereist und habe alles Mögliche ausprobiert. Und jetzt irgendwie spüre ich, es sollte ich mal ein bisschen etablierter unterwegs sein. Vielleicht wollen wir doch eine Familie gründen. Vielleicht will ich doch einen Job, wo ich mal ein paar Jahre länger bleibe. Und so diese Umbrüche, diese Zwischenzeit, eine herausfordernde Zeit. Manchmal, vielleicht sind auch Leute hier, wo eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Ein Zerbruch passiert ist oder ein geliebter Mensch gestorben ist. Was hat aufgehört, was wir gewohnt waren, was wir vielleicht auch geliebt haben. Auf jeden Fall waren wir es gewohnt. Und es ist nicht mehr und das Neue ist auch noch nicht da und du fühlst dich irgendwie so zwischendrin. Und es ist ja eine Situation, wo wir nicht wissen, wie sollen wir uns verhalten, weil ich habe noch keine Erfahrung und man kann es mir auch noch nicht genau zeigen, wie es geht. Und du fühlst dich unfassbar unsicher und sagst, wie soll es gehen? Und in diese Situation hinein lädt uns Gott ein, erbitte den Geist der Weisheit. Du bist hier nicht allein, nicht ausgesetzt, stell dich nicht so an. Sondern Herr, was soll ich tun? Welche Entscheidung treffe ich? Was ist klug? Was mache ich nur? Wie sortiere ich mich? Wer gibt mir wirklich einen guten Rat? Das Wort Gottes lädt ich ein, zu sagen, Herr, ich brauche Weisheit. Und da gucken wir ein bisschen rein. Ich habe festgestellt, dass das nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern immer wieder in der Geschichte, wenn wir uns einfach ganz kurz mal aufblenden lassen, ohne ins Detail zu gehen. Josa haben wir gesehen. Josef war auch so eine Umbruchszeit. Auch hier lesen wir in der Schrift, in Apostelgeschichte später, in der Rückblende heißt es, und Gott gab ihm Gnade, also Josef, und Weisheit, um entsprechend Pharao helfen zu können. Auch hier in diesem Umbruchszeit, als Ägypten in der Herausforderung war, so eine Zwischenzeit. Und da war einer, der ausgestattet war mit dem Geist der Weisheit und er konnte große politisch-wirtschaftliche Entscheidungen in der richtigen Art und Weise gestalten und treffen. Ach Herr, gib uns den Geist der Weisheit. Und wir beten für den Geist der Weisheit. Wenn du für die Regierung betest, bitte bete für den Geist der Weisheit. Hör auf zu klagen und rumzumotzen. Hey, die haben es echt schwer, die Jungs und Mädels. Das ist schwierig. in so viele Themen. Wie machen wir es denn? Und ja, dass irgendwie Ideologie rausgeht aus dem Zentrum und wir wieder verstehen und zu sagen, die Welt ist erschaffen durch Jesus Christus, von ihm, zu ihm und durch ihm. Er steht im Zentrum. Und von dort her verstehen wir die Welt und von dort her können wir gestalten. Und deshalb von dem, dem alles kommt und zu dem allem hingeht, der hat den Geist der Weisheit, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, die auch morgen noch halten. Also hör auf zu motzen, sondern bete. Du findest noch andere. Salomo, denke ich, ist bekannt für seine Weisheit. Die Königin von Saba kam, um seine Weisheit nicht nur zu hören, sondern zu sehen. Weisheit siehst du. Entscheidungen sind getroffen worden, die nachhaltig gut sind. Das kannst du sehen. Die Diakone im Neuen Testament, als die Gemeinde wuchs, das Alte war nicht mehr, sie waren auch nicht mehr gewollt und geliebt in den alten Strukturen. Das Neue war noch nicht etabliert. Es gab noch keine Yes-Kirche oder sowas. Ja, wussten noch nicht, wie das geht. Alles war überfordert. Und die Apostel merkten, wir brauchen ein paar Leute mehr. Was für Leute? Leute, die erfüllt waren mit dem Geist der Weisheit, heißt es hier. Schaut euch um nach Leuten, die den Geist der Weisheit haben. Also ihr findet viele Texte in der Schrift, die uns dazu ermutigen, in solchen Phasen des Dazwischens, des Umbruchs, der Veränderung, dass hier eine entscheidende Komponente ist, dass wir den Geist der Weisheit haben, empfangen und auch das sich auswirkt in unserem Leben. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit ins Change Management. Ist es okay? Ein bisschen Unternehmensberatung. Ein bisschen was fürs Hirn, für die Männer unter uns. Nein, falsch. Oh. Die Männer muss man oft mit dem Kopf abholen. Ja. Ich glaube, es ist auch für uns alle, oder mir hat es sehr geholfen, oder hilft es auch in vielen Dingen. Es gibt so im Grunde vier Phasen von Veränderungsprozessen. Wenn wir durch eine Veränderung gehen, dann sind das, wenn wir ankommen wollen, vier Phasen. Du startest sozusagen mit dem uninformierten Optimismus. Alle Ehepaare von uns kennen das. Sag, wir bauen uns hier das Schloss auf. Ja, das ist riesig und toll und alles wird perfekt. Ja, und sonst würdest du es ja nicht machen, oder? Ein Leben lang binden. Aber du bist über beide Ohren verknallt, das Adrenalin schießt hoch. Es ist irre, ja. Uninformierter Optimismus. Man könnte es ja wissen, dass es nicht nur einfach ist, aber es spielt keine Rolle. Und Gott sei Dank, so marschieren wir dann in eine Beziehung, ja, und gestalten etwas gemeinsam. Und dann geht's los. Dann plötzlich merken wir, jetzt kommt der informierte Pessimismus. Was, so bist du? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso soll ich immer abspülen? Das ist nicht nur Männersache oder Frauensache. Und plötzlich kommt Information dazu im Sinne von, ach so ist das. Und dann entsteht manchmal das Gefühl von Mist. Da hatte ich auch diese Woche wieder so ein Ehegespräch. Da sitzt du mal da und denkst, oh, Leute, könnt ihr euch das nicht vorher überlegen? Aber du überlegst das Gott sei Dank nicht vorher. So, jetzt bist du drin in der Soße. Die Frage ist, gehst du durch? Wenn dann dieser Pessimismus um sich greifen will, oh, schrecklich, furchtbar. Da steckt übrigens jetzt in vielerlei Hinsicht unsere Regierung. Informierter Pessimismus. Also wer das Change Management kennt, ist dann jetzt nicht so erstaunt drüber. Ist nur die Frage, und da komme ich gleich drauf, wie tief stürzt das ab? Diese rote Linie der Emotionalität, des Aufgebenwollens, packe ich es wirklich? Gehen wir es nochmal an. Und es ist auch in Gemeindeprozessen, ich muss ja auch viele Gemeinden begleiten, darf begleiten, die in Veränderungsprozesse sind, die sagen, so geht es nicht mehr. Unsere ganze Volkskirche geht so einen Prozess durch. Die meisten Freikirchen durchlaufen so einen Prozess. In der Wirtschaft, Unternehmen, die müssen schneller sein, weil da geht es ums Geld, da sind die morgen tot, wenn sie nicht durchlaufen. In den sozialen Bereichen geht es ein bisschen langsamer oder wird quersubventioniert. Aber ganz viele Teile unserer Gesellschaft sind genau in dieser Phase. Und im Grunde in deinen Zwischenphasen ist es genauso. Wenn du von der Kindheit ins Erwachsenenleben kommst, passiert das Gleiche. Wenn du eine Beziehung aufhörst und noch nicht in einer neuen Beziehung bist und das Ganze durchläuft, so viele Themen unseres Lebens, wenn wir ein Auge dafür haben, merken wir, es geht im Wesentlichen immer so, wir steigen ein mit Hoffnung, mit Zuversicht und Glaube und bitte, versteht es richtig, das ist gut so. Wir brauchen die Vision, wir brauchen die Offenbarung. Ohne Offenbarung geht ein Volk kaputt. Es braucht diese Aussicht. Ja, da ist das verheißene Land, da fließt Milch und Honig. Es braucht die Predigt, die uns das verkörpert und sagt, weil irgendwann ist es ja auch so. Aber wir predigen nicht, ja, oh, da müssen wir aber alle Probleme sehen und weißt du, da gab es Schwierigkeiten und das kann nicht funktionieren. Das ist so typisch deutsch natürlich. Deshalb hängen wir oft in diesen Schleifen da drin und bohren uns nach unten. Also manche Deutsche. Informierter Pessimismus, wie tief stürzt es sozusagen ab? Und wenn es gelingt, dann kommen wir in einen hoffnungsvollen Realismus. Dann hast du es fast geschafft. Wenn diese Hoffnung da ist, realistisch, ja, so ist das. Ach, jetzt verstehe ich, wie du tickst. Jetzt lerne ich dich anzunehmen, wie du bist, lieber Ehepartner. Ich will dich gar nicht mehr verändern. Kriegst du sowieso nicht hin. Ja, irgendwann haben wir es kapiert in diesem informierten Pessimismus. Ich kann nur mich verändern und nicht den anderen. Das ist eine große Weisheit schon mal. So. Und dann kommt ein hoffnungsvoller Realismus auf neue Ideen, neue Herangehensweise. So kann unsere Ehe doch gelingen. So kann unsere Gemeindearbeit doch sehr erfolgreich werden und fruchtbar sein. So kann unsere Wirtschaft, Politik und so weiter doch zu einer guten Zukunft sich entwickeln. Sehr realistisch, aber hoffnungsvoll. Und irgendwann, wenn wir dann gar nicht mehr drüber nachdenken, dann sind wir angekommen, informierter Optimismus. Tschakka, wir haben es geschafft. Nachvollziehbar? So, jetzt habe ich da unten eine Linie eingezogen, bevor ich über Weisheit spreche, weil Weisheit ist quasi in dieser Phase informierter Pessimismus, hoffnungsvoller Realismus. Da brauche ich ja die Ideen, neu denken. So wie wir gedacht haben, geht es nicht. Wie geht es denn dann? Da müssen wir Entscheidungen treffen, Weichen stellen. Wie tue ich es nur? Und nicht nur ins negative Horn blasen, sondern was ist der richtige Weg? Was sind die richtigen Vorgehensweisen? Das ist in dieser Phase. Aber wir kommen oft nicht dazu, nach Weisheit zu fragen und Lösungen zu erkennen, weil wir so tief abstürzen in unserem Pessimismus. Und was wir dann auch oft tun in dieser Zeit, wir suchen den Schuldigen. Wer ist schuld an dieser Misere? Und dann hacken wir auf ihm rum. Aber passiert, verändert hat sich nichts. Und ich sage in solchen Fällen auch zu Unternehmen, auch zu Menschen, die Glauben noch nicht für sich umarmt haben, sage, da am Kreuz ist die Schuldfrage ein für alle Mal gelöst worden. Er ist schuldig. So, lass uns drüber sprechen, wie wollen wir es denn anpacken und Verantwortung übernehmen. Könnte manchen Streit verkürzen, ihr Lieben. So, er ist das Opferlamm Gottes, Jesus Christus. Er sagt, er nahm unsere, was auf sich? Schuld. Ja, Moment. Doch, er nahm unsere Schuld auf sich. Und zwar nicht erst dann, wo wir gesagt haben, nimm mal, sondern er hat sie genommen, die Schuld dieser Welt hat er auf sich genommen. Nur manche wissen es nicht und tragen immer noch ihr Schuldschein mit sich rum. Und sind nicht frei mit Kopf und Herz und Gebet, um zu sagen, Herr, und wie gelingt denn dann das Leben? Kapiert, okay. So, deshalb, dass es nicht so tief abstürzt und wir schnell nach Weisheit, nach Erkenntnis, nach Lösungen fragen und Entscheidungen in der richtigen Richtung treffen, ist die Grundlage, dass es gelingt, Glaube als Substanz der Hoffnung. Nicht die Hoffnung, ihr Lieben, stirbt zuletzt. Der Glaube stirbt zuletzt. Komm, wir gucken mal da in der Toilette, Männertoilette, gehen wir jetzt nicht miteinander hin. Ich habe den Text auch hier auf Folie. Aber in der Männertoilette hier steht folgender Satz. Nächste Folie, bitte. Also, genau. Hebräer 11, Vers 1 steht da. Könnt ihr gucken, nur die Männer da. Ich weiß nicht, was bei den Frauen steht. War nicht drin. So, die Grundlage ist der Glaube. Denn was ist denn der Glaube? Das ist die Definition laut Bibel. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Phase, hoffnungsvoller Realismus. Worauf man hofft, ein Überzeugtsein, Glaube von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Unsichtbare Dinge nimmt es mal nicht ganz so weit weg, irgendwie dort in der Ewigkeit, sondern unsichtbare Dinge, das Land, wo wir hin müssen, wo wir hingehen, das Land der Verheißung, die Perspektive, die wir vor Augen haben, dort, wo wir uninformiert, optimistisch losgezogen sind. Es ist aber noch nicht sichtbar. Davon spricht dieser Text, Neue Genfer Übersetzung, was ist denn der Glaube? Ich rechne mit der Erfüllung. Ich rechne mit der Erfüllung. Elberfelder bringt es auch schön rüber. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit, Substance, Grundlage, eine Realität dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. So, lass es mal kurz sagen. Jetzt überleg dir, du bist in einem Veränderungsprozess. Auf was? Was ist sozusagen die Grundlage, die eingezogen ist in dein Herz, in dein Geist, in dein Miteinander? In der Ehe zum Beispiel, wir sind überzeugt davon, der Bund hält. Wir glauben daran. Wir glauben auch, dass Gott in unserer Ehe ist. Wir glauben, der Bund, den wir geschlossen haben, wird bekräftigt und gestärkt und erfüllt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist mit drin. Wir haben seinen Segen empfangen für diesen Bund, den wir geschlossen haben. Ich bin überzeugt. Ich sehe vieles noch nicht von dem, wo wir durch müssen und wo wir ankommen müssen, aber ich bin überzeugt. Das ist der Glaube. Woher kommt denn der Glaube? Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus der Verkündigung, aus der Predigt von dem Wort des Herrn. Das heißt, hast du die Predigt gehört, und zwar nicht nur mit dem Hirn und mit den Ohren, sondern ist es in deine Substanz gegangen? Ist es Substance? Ist es Grundlage? Ja, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und das Wort hat dich erreicht und du weißt, der Herr hat geredet, der Herr hat zu mir gesprochen, er hat Zusagen gegeben. Das Wort ist nicht nur eine tolle Idee, sondern der Herr hat gesagt, ich bringe euch in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und Mist, wir sind immer noch in der Wüste. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, hätte er auch schneller haben können, aber okay, wir sind noch in der Wüste. Dennoch, selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir es verbockt haben, selbst wenn wir die fünfte Runde gehen, sein Wort hält. Seine Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Seine Berufungen gereuen ihn nicht. Er geht nicht davon ab, hast du eine Berufung, die hält. Auch wenn du Mist gebaut hast und fünfmal im Kreis in der Wüste gelaufen bist, die hält. So ist es Grundlage. Glauben wir daran, spüren wir, merken wir, darauf kann ich zurückgreifen. Daraus kann sich meine Hoffnung ernähren. Deshalb ist natürlich auch Gemeinde so wichtig, wo wir uns den Glauben stärken. Nicht, wo man auch wieder ins Horn reinblasen, oh, wie schrecklich alles ist und die Welt geht unter. Nein, der Anfang und Ende der Weltgeschichte, Alpha und Omega, der mit euch begonnen hat, den guten Weg, der wird ihn auch vollenden. Und hier bestärken wir, wenn du hier rausgehst, dann mit einem gestärkten Glauben. Und wenn du diese Botschaft im Stream hörst, dann hoffe ich und gehe davon aus, Glaube erfüllt dein Herz. Ja, komm, lass uns die Schritte gehen. Es ist gerade schwer, es ist Wüste, es ist Zwischenzeit. Ich weiß noch nicht so richtig, wie es geht, aber ich werde ankommen, denn Gott hat geredet. Habt das? Oh, gut. So, auf dieser Grundlage, in dieser Phase, wenn wir so zwischendrin sind, weil vorher, da denken wir, wir wissen alles, da brauchen wir keine Weisheit, denn wir haben sie mit Löffel gefressen. Wir wissen, wie es geht. Jetzt kommen wir in eine neue Phase und plötzlich werden wir unsicher, die Knie zittern. Wir merken, boah, informierter Pessimismus. In dieser Phase, damit es hoffnungsvoll realistisch wird, brauchen wir Antworten, Entscheidungen. Und hier greift jetzt dieses Wort, was uns heute Morgen anleiten darf, Wort, die Weisheit, die Gott dir schenkt. Kurz eine Wortdefinition, damit wir es haben. Im Griechischen gibt es drei, und ihr wisst jetzt, das Neue Testament ist in der griechischen Sprache geschrieben, Altes Testament in der Septuaginta ins Griechische übersetzt. Also wir haben es häufig hier mit griechischer Wortfindung zu tun. Und Weisheit, das merkt ihr auch, wird immer verbunden oder sehr häufig verbunden, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer mit Klugheit und Verstand. Denn es gibt drei Worte, Sophia für Weisheit, Pronesis, verwandt damit, und Synesis. Klugheit, Urteilsvermögen, Verstand, Vernunft, das steckt da alles drin. So, wenn wir von der Philosophie sprechen, das ist die Liebe zur Weisheit. Und dann sitzen wir da an unseren Talkshows und philosophieren über die großen Dinge dieser Welt und die Philosophen, die uns erklären, woher wir scheinbar kommen und wohin das Ganze geht und wie, wo, was ist und was ist eigentlich Liebe. Und all diese ganz großen, wunderbaren Fragen werden dann philosophisch diskutiert. Bringt uns aber nichts. Wenn es nicht verbunden wird mit der Pronesis und der Synesis, nämlich, ja, und was mache ich jetzt da damit? Wenn das so ist, welche Entscheidung treffe ich dann jetzt in der Situation am Montagmorgen, wo ich eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht sehr weitreichend sein kann? Und die biblische Weisheit, von der uns die Bibel spricht und die wir jetzt auch erbitten und sagen, Herr, Geist der Weisheit, ist eine Weisheit, die das große Ganze inkludiert, versteht, aber so konkret wird, dass wir mit Klugheit handeln. Und wenn wir dann 5 Jahre später zurückschauen, sagen, das war gescheit. Da haben wir eine super Entscheidung getroffen. Weißt du noch damals am Traualtar? Das war cool. Die richtige Entscheidung. Dann hast du weise entschieden. Der große Zusammenhang, dass der Mensch nicht alleine sein soll, das haben wir begriffen. Also muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen für irgendjemand hier. Herr, wer? Und dann stellen wir fest nach 20 Jahren, cool Herr, das war eine super Entscheidung. Ja. Geist der Weisheit. So, und so konkret und praktisch, bitte, ja, so versteht Weisheit und nicht nur als eine philosophische Darlegung von irgendwelchen Gedankenspielen. Ja. Und wenn wir jetzt uns Gott einlädt, er bitte den Geist der Weisheit, dann meint es das. Zwei, drei Highlights noch und dann gehen wir in die Schlussphase schon. Die nächste Folie bitte. Ich führe euch einfach mal nur mit, Weisheit ist ein Riesending. Vielleicht kriegt ihr Lust, in der Schrift nach Weisheit zu forschen. Ja, das ist eine Riesennummer da drin. Findest du in jedem Buch der Bibel im Grunde. Ganze Bücher nennen es Bücher der Weisheit. Aber das ist nochmal die Formulierung, also Weisheit, um was beten wir, um was bitten wir, was wollen wir empfangen, heißt, die endgültig grundsätzliche Dinge verstehen zu können, die praktischen Probleme des Lebens lösen zu können und daraus die richtige Handlungsweise erwählen zu können. Also vereinfacht, das jetzt Richtige zu tun, was aber gleichzeitig in dem Grundsätzlichen verankert ist. Das ist ein großer Satz. Aber wenn ihr mal überlegt, wir werden eher dazu hingetrieben, was sich jetzt gut anfühlt, das ist richtig. Hedonistische Lebensart ist das, was übernommen hat. Also es fühlt sich gut an, dann muss es auch gut sein. Nein! Manchmal, wenn es sich schlecht anfühlt, ist es genau richtig. Du kannst nicht nur nach deinem Gefühl gehen, es fühlt sich gut an. Ich habe jetzt jemanden gefunden, das fühlt sich besser an, die Liebe. Weil zu Hause, da wartet der Drache. Ja, sind wir gerade pessimistisch, informiert pessimistisch. Und jetzt begegnet mir so ein nettes Mädel. Und die, da bin ich wieder hoffnungsvoll, da bin ich wieder optimistisch, natürlich uninformiert. Aber es fühlt sich cool an. Ist das okay, wenn ich so klar spreche? Das ist halt das Leben. So, und dann sind wir manchmal zu schnell nach diesem, auch im Glauben, ja. Oh, das fühlt sich gut an, dann muss es von Gott sein. Nein! Passt es auch in die großen Richtigkeiten? Ja? Oder ist es jetzt nur deine individuelle Richtigkeit für den Moment? Dann fühlt es sich mal 5 Minuten gut an, aber morgen wachst du auf mit dem Kader. Okay, kapiert? Wunderbar. So, nächste Folie. Hier Verheißung, geschwind zack, zack, zack. Und dann gehen wir in den Abschluss. Cool ist, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit, Sophia und der Erkenntnis Pronesis. Wo ist Christus? In dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ah, Moment, wie war das vorher die Phase? Hoffnungsvoller Realismus auf. So, Christus in dir, das ist nicht weit weg, das ist ganz nah. Er, die Person, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis drin liegen. Also du hast mehr Hirn in dir als im Kopf. Weil Christus in dir wohnt. Und Jakobus 1 sagt, wenn es an Weisheit mangelt. Gibt es irgendwelche, denen Weisheit mangelt? Gibt es so ein paar? Der bitte Gott, sagt Jakobus, der bitte Gott, der gerne gibt. Der gerne gibt. Du musst ihm nicht den Arm rumdrehen und sagen, ja, oder ich zahle nochmal Tausender mehr in der Spende, kannst du trotzdem machen, aber dadurch kriegst du die Weisheit nicht. Ja. Der gerne gibt. Aber unser Thema ist zu bitten. Ja, ich muss ja dazugeben, gehen wir in die letzte Folie, ich muss ja dann zugeben, ich kann's nicht, ich blick's nicht, ich bin zu doof, ich habe nicht die Lösungen, obwohl ich sie haben müsste, obwohl ich Chef bin, weiß ich nicht alles. Obwohl ich Pastor bin, habe ich auch nicht alle Lösungen. Ich muss zugeben, also erstens demütig sein. Und in der Zwischenphase brauchen wir viel Demut. Es fühlt sich nicht gut an. Ich bin 60 Jahre alt und habe keine Ahnung. Das fühlt sich blöd an. Aber das ist Demut. Zu sagen, ich habe es nicht drauf. Es ist, ich weiß hier nicht, das hatten wir noch nie. Und dann kommt nicht der Reflex, früher haben wir es immer so gemacht. Sondern ich sage, nein, es ist eine andere Zeit und ich muss ehrlich zugeben, ich bin am Suchen, demütig. Und hier ist Anfang der Weisheit, ist die Gottesfurcht, sagt die Schrift. Herr, es gibt tatsächlich jemanden, der hat mehr Hirn als ich. Das ist für einen Schwabe schwierig. Und diese Demut, Herr, ich muss zugeben, ja, ich brauche dich. Demut. Dann visualisiere, inspiriere eine göttliche Zukunftsperspektive. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen mal wieder wichtig an deiner Berufsentscheidung, Zwischenzeit, wo du stehst, Ausbildungszeit, in der Partnerschaft, in der Beziehung, wieder sagen, Herr, was ist denn dein Bild für mein Leben? Was ist denn dein Bild für meine Beziehung? Was ist denn dein Bild für die Gemeinde, die du hier hast? Und da haben wir auch geträumt. Halleluja, danke, dass er euch mitnehmen lässt, zu träumen in dem, was sagt, Mensch, Herr, was hast du denn dir vorgenommen? Und das wollen wir immer wieder vor Augen halten und glauben, nähren, es wird zustande kommen. Die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, die ist Wahrheit. Stärke den Glauben. Und zum Schluss, und bei dem allem, was ich jetzt anrege und wo hoffentlich ihr noch mehr reingeht, rechne mit der übernatürlichen Weisheit Gottes. Es ist der Geist der Weisheit. Es ist nicht die gelernte Weisheit, die auch richtig ist, aber manchmal reicht die gelernte Weisheit und die erfahrene Weisheit nicht aus, weil wir in so einer Zwischenzeit sind. Und ich möchte euch fragen zum Schluss so ein klein bisschen, kann ich noch 2-3 Minuten machen? Ich möchte euch fragen, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Empfangen, da war er schon immer. Denn Gott hat seinen Geist ausgegossen auf alle Menschen. Empfangen, das Geschenk vom Vater. Und mit dem möchte ich schließen und euch mit hineinnehmen, noch kurz in meine persönliche Geschichte. Ich bin zum Glauben gekommen, aus der Drogenszene heraus, mit 16 zum Glauben gekommen, eine Geschichte für sich, eine Unmöglichkeit. Ich habe schon mit 16 jeden Tag Drogen genommen. Und ich bin Gottes Liebe begegnet, das ist eine wunderbare Geschichte, für die, die werde ich nie vergessen. Gott ist mir begegnet, seine Liebe hat mich rausgerettet, Vergebung ist gekommen, ich habe Befreiung erlebt. Von einem Tag auf den anderen war ich frei von Drogen und von noch anderen Dingen. Und dennoch wurde nur wenige Wochen später, wenige Monate später, wurde Jesus zur Randbemerkung meines Lebens. Obwohl ich ihn so erlebt habe. Denn ich hatte die Kraft nicht, das zu leben, was richtig wäre. Ich bin zu christlichen Veranstaltungen gerannt beim CVRM und da saßen sie alle, die linksgescheitelten, blonden Buben und Mädchen, die da waren, alle anständig. Ja? Und ich kam daraus mit langen Haaren und Parka, grünem Parka und noch immer gequalmt wie ein blöder 40 Zigaretten am Tag. Und das hat sich dann auf 20 reduziert, weil die halt nicht geraucht haben. Aber das hat nicht gereicht. Und ich merkte, ich hatte die Kraft nicht. Und dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, mein Bruder, der ein Jahr vor mir zum Glauben kam, der hat gesagt, Michael, komm mit zu einer Silvesterfreizeit, Jugendfreizeit, Silvesterfreizeit. Und ich sage, nee, Silvester auch noch mit den Christen, nee, das mache ich nicht. Aber er hat ein Motorrad gehabt und hat gesagt, ich nehme dich hinten drauf mit. Manchmal sind es so einfache Sachen bei Jungs. Und dann ging ich für die Freizeit und ich sage, es war schlimmer als befürchtet. Dreimal am Tag, eine Stunde Lobpreis, eine Stunde Verkündigung, dreimal am Tag. Wenn du nicht voll Geistes bist, hältst du das nicht aus. So, ich bin ab und zu zwischen denen ins Wirtshaus gegangen, habe 2-3 Bier gezogen und dann ging's. Wirklich, so war's. Ja. Und dann in der Mittagspause, nach dem Mittagessen, vor der Nachmittagveranstaltung gab's Spaziergang, also Hofgang, ja. Jugendfreizeit. Und der Hammer war, viele von denen im Hofgang, im Spaziergang, haben immer noch von Jesus erzählt und begeistert und erfüllt und blablabla. Ich sage, habt ihr kein anderes Thema? Ja schon, aber seit wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wir können nicht anders. Heiliger Geist, habe ich nicht gehört. Und dann haben sie mir erzählt vom Heiligen Geist. Und dann habe ich gesagt, wenn das dazugehört, ich will das ganze Package. Alles, was vom Vater kommt, ist gut, das will ich haben. Dann haben sie mir 20 Bibelstellen gegeben, wie man es halt so macht. Liest es durch und nächsten Tag beten wir dafür. Und dann kam der nächste Tag und sie haben eine extra Wartestunde eingerichtet. Und dann saßen wir ein paar, 3, 4, die offensichtlich diese Erfahrung nicht gemacht haben, saßen in einem Raumeck und die anderen waren auf der anderen Seite und haben gebetet. Und dann haben sie alte Brüder, Älteste aus der Gemeinde geholt. Und die haben uns ihre schweren Hände auf unser Haupt gelegt. Und wenn Pfingstler beten, ich sag dir, da geht der Wuscheltag los. Und da war ein alter Bruder, der hat für mich gebetet und gesagt, gebetet? Merkst du was? Ich sag, ich merke überhaupt nichts außer deine Hand. Weiter gebetet. Lass es raus, hat er gesagt. Ich wusste gar nicht, was ich rauslassen soll. 10 Minuten gebetet, nichts passiert. Alter, weißer Mann hat gesagt, das kommt schon. Dann war wieder eine dieser endlosen Gebetszeiten. Anbetung, so wie wir es jetzt gleich wieder machen werden. Deine Chance. Und nach dem zweiten Lied, war auch ein bisschen Schlagzeug dabei, das hat geholfen. Nach dem zweiten Lied, ich habe mich dann halt einfach rumgeschaut, ja, geguckt. Dann kam der Leiter, der das gesehen hat, vorne auf mich zu, in den Reihen, sagt, Michael, schau nicht immer rum, schau auf Jesus. gute Leiterschaft, hey. Und ich habe gesagt, das will ich ja eigentlich. Und ich habe nochmal mich innerlich konzentriert und gesagt, Jesus, von dir kommt alles. Gib mir, was ich brauche. Und in dem Moment, wie ein Blitz vom Himmel, ich kann es nicht anders sagen, ich brauche es immer krass. Jeder hat seine Story, das ist meine. In dem Moment, wie ein Blitz vom Himmel, kam vom Scheitel bis zur Sohle, durchfuhr mich eine Kraft. Meine Arme gingen hoch und ich fing an, in einer Sprache zu sprechen, die ich nie gelernt habe. Und neben mir stand einer, der stieß mir in die Seite und sagte, das ist es, das ist es. Es war so eine Kraft, so eine Taufe hinein in diese Wirklichkeit der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben, in meinem Leben. Ich habe meine Kippen weggeworfen, ich wusste, ich brauche es einfach nicht mehr. Ich bin heimgegangen, habe zum ersten Mal den Klassenkameraden von Jesus erzählt, von meinem Glauben. Und gleich drei haben sich bekehrt an diesem Tag. Und es hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört, in dieser Kraft lebe ich, sonst hätte ich keine Chance, ihr Lieben. Und es ist dieser Geist der Weisheit, übernatürliche Dimension. Habt ihr den Geist empfangen? Nicht nur gehört davon, habt ihr ihn empfangen. Komm Palmsonntag, König Jesus, wir laden dich ein. Heiliger Geist, Geschenk vom Vater. Lasst uns empfangen, lasst uns miteinander aufstehen und beten und noch mal kurze Reaktionszeit haben. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Du hast dich uns geoffenbart. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt, auch nicht in diesen Zwischenzeiten, wo wir uns oft so miserabel fühlen. Du bist mittendrin und du stärkst unseren Glauben. Aber es reicht nicht, Herr, dass wir einfach nur getröstet sind. Das ist toll. Aber wir brauchen Lösungen, Herr. Wir müssen Schritte gehen. Wir müssen Veränderungen einleiten. Wir müssen Entscheidungen treffen. Jeden Tag, Herr. Und wir haben gehört heute und wir empfangen dein Wort. Als Mose seine Hände auf ihn legt, empfing er den Geist der Weisheit. Und hier sind wir, Herr, und halten unser Herz und Kopf hin. Empfangen. Herzlich willkommen, du Geist der Weisheit. Herzlich willkommen, du Geist vom Vater. Danke, du bist gekommen, um zu bleiben. Ich räume dir das Zentrum meines Lebens ein. Nichts weniger. Und ich weiß, es sind zwei, drei da, die zuhören. Und ihr spürt und fühlt das Klopfen an eurer Herzenstür. Und ihr habt Jesus nicht reingelassen, nicht mal vom Heiligen Geist, sondern Jesus nicht reingelassen, weil es so unaufgeräumt ist in eurem Herzen. Ich sage, ich muss es erst in Ordnung bringen, damit ich den Heiligen in mein Herz lassen kann. Falsch. Er klopft an, um bei dir aufzuräumen, mit dir zusammen aufzuräumen. Er fürchtet nicht dein Chaos, er kennt es sowieso. Mach ihm auf, dein Herz, heute. Und er wird hineinkommen und zuerst mal mit dir feiern. Die Freude wird so groß sein. All das Chaos links und rechts interessiert nicht in dem Moment. Er hat einen Tisch bereitet und trinkt und isst mit dir und hat Gemeinschaft mit dir und freut sich, dass du ihn eingeladen hast, in dein Leben zu kommen. Und dann fängt der Prozess des Aufräumens an. Komm, Jesus, wir machen dir weit auf. Komm, Heiliger Geist. Unser Leben, unser Herz, unsere Beziehungen, unsere Finanzen, alles ist weit geöffnet. Geist der Weisheit, komm.